Gegenwart vom Heiligen Geist freisetzen. Ich möchte mit euch etwas teilen, wo der Hebräerbriefschreiber der Gemeinde sagt, schaut, ich möchte euch mehr lehren und beibringen und nicht immer das erzählen, was wie Milch und die Anfangsnahrung ist, sondern dass ihr weiterkommt, dass ihr weiteres erkennt für das, was ihr berufen seid dazu, für das, was Jesus sein Leben gegeben hat, was er gezahlt hat, den Preis gezahlt hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir das von vorne bis hinten. Immer wieder unglaublich so fantastisch passiert und geschieht. Eindrückliche Sachen, herrliche Sachen werden berichtet, weil er gegenwärtig ist. Und wenn du dir heute überlegst, einfach durch das Alte Testament, durch das Neue, wenn er präsent ist, wenn er gegenwärtig ist, dann passiert einfach Herrliches, Eindrückliches. Und es ist das, was wir eigentlich auch suchen und uns wünschen. Es ist das, was auf dem Herz vom Vater ist, dass es mit den Menschen, mit dir, mit mir, mit denen, die ihn noch nicht kennen oder ihn noch ablehnen, kann passieren. Wenn er gegenwärtig ist. Und Gegenwart von Gott durch den Heiligen Geist ist die Sehnsucht und das Ziel von der Beziehung von den Menschen zu Gott. Seine Gegenwart, seine Nähe ist eigentlich das Ziel und die Absicht. So hat es nämlich angefangen im Garten. Dass Gott mit den Menschen Gemeinschaft hat. Er gegenwärtig ist. Seine Präsenz. Und das zieht sich durch. Und in seiner Gegenwart ist Fülle, ist Freude, ist Schönheit. Dort ist Geborgenheit, Freiheit, Heilung, Wiederherstellung, Trost, Neues. Es ist das, was eigentlich dem Zustand vom Himmel gleicht. Seine Gegenwart, seine Nähe. Und Gottes Absicht ist es, dass sein Königreich und seine Gegenwart kommen und mitten unter uns sind. Das, was im Garten dort mit Adam und Eva zerbrochen ist und einen Bruch gegeben hat, ist im Heilsplan, in der Geschichte, durch alles durch. Das Ziel, die Absicht, hat sich nie geändert. Und alles, was ist passiert, alles, was prophezeit ist worden, alles, was Jesus gelebt und gemacht hat, hat das Ziel. Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist wieder reingebrochen in die Welt. Und er hat es möglich gemacht. Jesus hat mit seinem Leben den Weg frei gemacht. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz das wieder aufgemacht. Und ich möchte euch das einfach ganz kurz noch einmal wie zeichnen. Jesus selber sagt, ich bin die Tür. Er hat mit seinem Leben das eröffnet. Und wisst ihr, was da passiert? Ihr kennt vielleicht etwas von dem, he? Von hierher, vom Wandel in der Sünde, kommen wir Menschen, du und ich. Und er macht durch. Und wenn wir das, was wir am Abendmahl gefeiert haben, hier durchkommen, dann wird das gigantisch. Ich war an der Jugendkonferenz, jetzt darf ich gehen. Ich fahre noch ein bisschen weiter. Okay. Was mir auffällt und ich das selber auch lehre, oft oder viel, oder ich glaube, wir als Christen sind so fest in ihrer Gefahr, oder wir bleiben in dieser Tür stehen. Und wir drehen uns eigentlich immer wieder darum, dass Jesus uns erlöst hat. Das ist wunderbar. Wir danken Gott für Jesus, für alles. Ja, das sollen wir. Wir verehren ihn. Ihm, der so unermesslich mit seiner Kraft in unserem Leben wirkt. Mehr als wir können verstehen und bitten. Ihm sind alle er in der Gemeinde. Von Generation zu Generation. Epheser 3,20. Das sollen wir machen. Ihn anbeten. Und Walter Penson hat ja uns etwas von dem aufgezeigt. Und das Himmelreich, das in dem Sinne sich freut, strahlt rein in unser Leben, kommt und erfüllt und durchdringt uns. Hier ist der grosse König. Und du und ich, wir sind machtvolle Menschen. Gott hat uns so geschaffen, so gestaltet. Und durch das Ereignis, dass du und ich, durch das Jesus aufgemacht hat, durch sein Kreuz, durch sein Blut, können reintreten oder reinversetzt worden sein vom Reich der Finsternis, rein ins Reich vom Licht. Wir sollen jetzt in diesem Geist wandeln und unterwegs sein. Und nicht immer hier stehen bleiben, sondern da könnte man jetzt ein paar Seiten anhängen. Oder? Ich hätte da eigentlich noch so ein Ding, könnte man da anhängen. He? Und dann geht es da weiter. Und das ist der Auftrag, das ist die Absicht, das ist das Ziel, das der himmlische Vater hat. Wir kommen von Pfingsten her, wo wir in dem Sinn auch wieder das dürfen berichten und wissen. Wie Jesus in dem Sinn den Jüngern sagt, hey, der Heilige Geist kommt auf euch. Und er wird euch erfüllen mit seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit. Damit ihr in der Kraft vom Heiligen Geist könnt leben. Und die Erfüllung und die Salbung vom Heiligen Geist ist zentral wichtig. Das können wir nicht rauslassen. Und mit dem sollen wir unterwegs sein. Und das hat etwas zu tun mit dieser Gegenwart und Präsenz, die in deinem und in meinem Leben in dem Sinn so dauerhaft sein. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das Ziel wäre, dass sie immer wie mehr darf in dir und in mir sein. Ziel und Absicht ist es, dass dies und mein Umfeld, da wo Gott uns hineingestellt hat, die Welt, wo wir drin leben, dort wo du arbeitest, dort wo du einkaufst, dort wo du hineingehst in deinen Blockeingang, wo immer, dort wo du mit dem Velo durchfährst, überall, dass die Welt und die Menschen in eine Berührung und eine Begegnung mit Gott aus seinem Reich kommen. Und da wiederhole ich mich. Aber es ist so zentral wichtig. Die Fülle und die Erlösung um unser Willen, dass wir Königskind dürfen sein, hat noch eine zweite Seite. Und die ist so wichtig. Das ist die um der Welt willen. Solange wir hier auf dieser Erde leben, ist der Auftrag und die Ausrichtung, der Schub da. Gehört das zu unserem Mandat, in dieser Welt zu herrschen und zu regieren im himmlischen Sinn. Und Jesus hat seinen Jüngern Autorität und Vollmacht gegeben. Oder Autorität und Kraft gegeben. Auch wenn er selber auf dieser Erde war. Und dort haben die Jünger mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Und haben vieles von dem dürfen erleben, was passiert auf ihren Einsätzen und im Dienst von Jesus. Oder haben sie Kranke können heilen, haben sie das Evangelium verkündet. Haben sie viele wunderbare Sachen erlebt in seiner Gegenwart. Und interessanterweise, wenn wir das lesen, stellen wir fest, und auch Jesus berichtet das, dass das, was die Jünger erlebt haben, das, was Jesus ihnen gegeben hat, was auf ihnen war, ist eigentlich mit dem Tod am Kreuz und der Auferstehung wie zu Ende gegangen. Die Autorität und die Kraft. Es war wie fertig gewesen. Und dann kommt Jesus wieder und sagt ihnen, hey, jetzt muss es eure eigene Erfahrung werden. Das heisst, da, wo sie mit Jesus unterwegs waren, haben sie quasi unter dem Schirm von seinem Dienst, von seiner Salbung, in dem Sinn, einen Teil von seiner Autorität und Kraft bekommen, damit sie das mal ausprobieren können und lernen, wie das tut. Und wo Jesus verstanden ist, kommt er zu ihnen mehrmals und sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und im Missionsbefehl, Matthäus 28, wo er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Dort gibt er ihnen jetzt die Autorität. Wie der Vater mir geschickt hat, so sollt ihr jetzt gehen. Also die gleiche Sendung, wie der Vater, die gleiche Sendung ist auf euch. Und genau so sollen wir das machen. Und vorher hat Jesus sie einfach geschickt und geht einmal in die Dörfer und dann kommt ihr zurück. Das war unter seiner Schirmherrschaft gewesen, als Jesus, der auf der Welt gelebt hat. 100% Gott, 100% Mensch. Und jetzt sagt, jetzt muss es eure Erfahrung werden, damit die zwei Zutaten sozusagen, Autorität, Vollmacht und Kraft, in dem Sinn euch ein eigenes wird. Und zwar voll. Und mit dem nicht fertig. Jesus hat gesagt, jetzt habt ihr die Autorität bekommen. Ihr wisst, was sie ist. In dem Sinn, das ist das Ende, das ist der Auftrag. Das ist die Autorität, die sie haben. Und er sagt, aber wartet in Jerusalem, bis Kraft aus dem Himmel kommt und euer Leben erfüllt. Und das ist dann eben die dynamische Kraft, die Vollmacht, puh, der Power. Er sagt, die Autorität ist klar, aber jetzt muss noch der Power rein. Und dann geht, lauft, Vollgas. Und das ist ganz wichtig, dass wir es wissen. Autorität kommt mit dem Auftrag. Und der Auftrag, den haben wir durch sein Wort bekommen. Du hast Autorität, du bist autorisiert. Als Königsing, mit deiner Wiedergeburt, mit dem neuen Mensch, ist der Auftrag, die Autorität auf dein Leben gekommen. Kraft kommt durch Begegnung. Die Jünger haben Begegnung gebraucht mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz, mit ihm, direkt. Jetzt war Jesus weg gewesen. Es hat neu eine Begegnung gebraucht. Jetzt begegnet mit dem Heiligen Geist, der die Kraft auslöst, der die Kraft über sie bringt. Und dann sollen sie gehen, sollen laufen. Und das stimmt bis auf den heutigen Tag. Das funktioniert bis heute. Das ist so. Eine Wahrheit, die wir wie müssen verstehen. Autorität kommt durch Auftrag, Vollmacht oder Kraft kommt durch Begegnung. Und wir brauchen beides, wenn wir unterwegs sind. Und vielleicht hast du dich jemanden schon gefragt, ja, warum funktioniert es nicht? Ich habe doch Autorität. Ja, ganz genau. Könnte es sein, dass du den mit der Kraft noch nicht ganz verstanden hast? Es kommt aus der Begegnung. Mit ihm. Immer wieder. Nicht nur einmal. Pfingsten war so die Initialzündung, das erste Mal gewesen. Und Paulus schreibt in seinen Briefen, hey Freunde, immer wieder, kommt immer wieder in die Begegnung mit ihm. Damit die Kraft, die Vollmacht, euer Leben durchdrängt. Vollgas. Die Autorität und Vollmacht führen uns an das Wesen vom Heiligen Geist her. Unweigerlich. Immer wieder, dass wir mit ihm Gemeinschaft suchen. Mit ihm unterwegs sind. Und der Fokus liegt darauf, seine Gegenwart zu bewahren. Auch wenn ich das wirklich auch selber übel trainieren, seine Gegenwart zu bewahren, mit mir. Nicht nur in den Gottesdiensten oder in den Kleingruppen treffen, oder dort, wo wir zusammenkommen und das miteinander leben, und dann ist es wieder ihnen vorbei. Und dann habe ich etwas, oder noch einen Überrest, den ich mittrage, und dann ist es wieder vorbei. Autorisiert bin ich immer noch. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, bin ich nicht sicher, ob Kraft da ist. Und dass wir immer in dieser Beziehung, in dieser Nähe leben, damit die Gegenwart mit uns, auf uns ist. Immer. Und der Dienst, den wir tun, das Leben, das Mandat, das wir haben, soll aus dieser Beziehung mit der Person von Gott, dem Vater, von Jesus, dem Heiligen Geist, der dreieinige Gott. Und da können wir sagen, aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist raus fließen. Er, der um unseren Willen in uns lebt, aber um der Welt willen, auf uns ruht. Mit Kraft und Vollmacht. Habt ihr das? Der Heilige Geist wohnt um unseren Willen in uns, damit wir Gottes Kinder sind, dass das Zeugnis da ist. Um der Welt willen, ruht er auf uns in Kraft und Power. Und mit dem sollen wir unterwegs sein und laufen. So sollen wir die tiefe, intensive Beziehung immer suchen, pflegen, dran sein. Hier uns weiter bewegen. Das Kreuz vergessen wir nicht. Wir wissen, woher wir kommen. Da in diesem Raum, jetzt, von Gottes Reich, das reingebrochen ist auf unserer Welt. Das anfangen gestalten, anfangen leben. Nicht einfach hier abhocken auf den Stuhl und sagen, Jesus, komm bald, da, wo die Himmel ist, so mühsam. Nein, aufstehen, in Vollmacht und Kraft, laufen und etwas bewegen. Du und ich, wir sind Botschafter. Wir sollen gehen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Verstehst du? Der Paulus findet irgendwie das Wort nicht recht zum Epheserbrief. Der Epheserbrief ist für mich die Krönung von, ich glaube, der hat er ziemlich am Schluss geschrieben. Dort hat der Paulus die absolut krasse
einfach dort den Durchblick gehabt. Er hat schon so manchmal durch den Heiligen Geist inspiriert Sachen geschrieben. Und jetzt kommt er und packt noch einmal einfach, wow, den ganzen theologischen Reichtum in so einem Brief hinein. Tada! Und er findet immer noch nicht Wort. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist. Unerschöpfliche Kraft, wo in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Stell dir vor, zuerst hast du gedacht, leck mir, jetzt habe ich das Wildeste von Gott erbeten. Und der Papa im Himmel sagt, hey, wow, herzig. Ich habe noch viel mehr Ideen. Schau mal. Viel mehr, als wir erbitten oder begreifen können. Und das müssen wir auch wirklich mitnehmen. Es gibt gewisse Sachen, die passieren, die wir tun sollen in seinem Gehorsam, die können wir nicht ganz begreifen. Und dann können wir aber Theologen ein bisschen ein Kopfproblem über. Sie wollen alles erklären. Und es ist gut, dass wir eine Grundlage haben. Aber es gibt Sachen, die sind einfach herrlicher. Und da müssen wir das Zeugnis vom Heiligen Geist haben und einfach wissen, es ist gut. Herr, gell, du bist es. Und dann machen wir das, dann laufen wir in dem. Und wir können es nicht ganz begreifen. Das schreibt der Paulus hier. Ganz am Anfang im Epheserbrief, wo er sagt, und betet, der Heilige Geist möge euch die Augen öffnen, damit ihr irgendwie begreift und erkennt, zu welchem gigantisch grossartigen Auftrag ihr berufen seid. Epheser 1, 18, 19 und so weiter. Und dann geht es so richtig los, oder? Wow. Jeder Vers, irgendwie ein völliger Bombenknaller, ein Atomkraftwerk in Reinkultur. Mit positiver Strahlung natürlich, gell? Da kommt etwas. Und wir sollen seine Gegenwart freisetzen. Etwas von dem, was wir vorher dürfen erleben. Seine Gegenwart freisetzen. Ja, dass das schön aussieht. He? Und ihr da. Also nicht mehr vergessen. Yeah. Seine Gegenwart soll leuchten. He? Wow. In unserem Leben. Immer wieder neu. Und ich möchte mit euch ein paar Möglichkeiten, und das sind wirklich ein paar von unzähligen Möglichkeiten, anschauen, wie wir seine Gegenwart freisetzen können. Das ist das Ziel, jetzt in dem Raum innen. He? Bitte nicht in der Tür stehen bleiben. He? Jesus ist die Tür ins Reich von Gott. Nicht da stehen bleiben, sondern wir bewegen uns da über. Okay? Hey, wenn der Sohn frei gemacht hat, ist wirklich frei. Oder? Amen? Hey, und dann bitte nicht immer wieder, Herr, bin ich wirklich erlöst? Hey, das ist ja so. Punkt, fertig. Und wenn du Zweifel kommst und denkst, das ist mir heute nicht gelungen, dann musst du wissen, du bist erlöst. Ende aus. Er hat alles gezahlt. Und dann laufst du weiter und sagst, danke Jesus, vorlaufende Gnade. Oh, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich verbockt. Leck, dort habe ich meine Ehefrau wieder. Oh. Und dann darfst du wissen, Jesus, danke vielmals. In dem Moment, wo dir in den Sinn kommt, dass du jemanden schwerstens verletzt hast, wenn du das verstanden hast, musst du im Stand sein, jemandem die Hände aufzulegen und nicht zu heilen. Dann hast du begriffen, um was es geht. Wenn du denkst, oh nein, jetzt gerade nicht. Und Schluss. Er hat alles gezahlt. Und in dem Sinne laufen wir, sind wir unterwegs. Vorlaufende Gnade. Nicht, wo ich es kann, sondern weil er alles gemacht hat. Und das ist so gewaltig. Und jetzt lasst uns miteinander ein paar Möglichkeiten anschauen, wie wir Gottes Gegenwart freisetzen können. Und das ist unser Job, unser Mandat. Man sagt, seine Gegenwart ist das Ziel und die Absicht, die der Vater hat. Und um das geht es. Wo in seiner Gegenwart, der passiert es. Dort werden Menschen verändert und. Was nehmen wir da für eine Farbe? Ja. Eins ganz wichtig ist das Wort. Jesus wendet diese Möglichkeit ganz viel an. Und Jesus sagt nur das, was sein Vater sagt. Hat er ja immer gesagt. Ich sage nur das, was der Vater sagt. Das bedeutet, dass jedes Wort, das Jesus ausspricht, das, was er ausspricht, dass der Ursprung im Herz vom Vater hat. Und die Worte vom Vater, die haben Schöpfungskraft. Einmal hat Jesus ganz eine verwirrende Botschaft weitergegeben, so dass die Menschen, die dort bei ihm waren, die haben ihn verlassen, die sind gegangen. Er hat gesagt, wow, schräg, oh nein, das kann es nicht sein. Er hat davon geredet, dass die Leute sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken, damit sie teilhaftig werden an dem, was er hat. Hey, so etwas Groteskes hat Jesus noch nie gepreacht vorher. Die sagen, hey, aber hallo. Ja, wir lesen schön fromm da drüber. Das ist sicher gut, oder? Aber wenn du dort gestiegen wärst, denkst du, hey, ja, jetzt ist... Buh. Und Jesus redet dann mit seinen Jüngern und sagt, wollt ihr auch gehen? Und dann kommt eine markante Stelle, wo der Petrus sagt, woher sollen wir denn gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige von Gott bist. Johannes 6, 68, 69. Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, sagt der Petrus dort. Und vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, oder, was der Petrus eigentlich wollte sagen, hier kommt das sehr so, wie soll ich sagen, so biblisch, der Herr. Aber der Petrus hat wahrscheinlich wollte sagen, was Herr, wir verstehen eigentlich auch nicht ganz, wie die Leute, die da um sind, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber eins wissen wir, was immer du sagst, weckt in uns das Leben, das vorher nicht ist entstanden. Wenn du redest, dann passiert etwas in uns, das ist gewaltig und gigantisch. Und darum wollen wir bei dir bleiben. Das hat irgendwie Ewigkeitswert, das hat Power. Der Petrus geht zu und sagt, wir sind nicht gescheiter und nicht besser als die anderen. Aber wir haben etwas gemerkt. Die Worte, die bringen seine Gegenwart in unser Leben und es entsteht etwas, es passiert. Nur ein paar Verse vorher hat Jesus erklärt, dass ein besonderer wichtiger Teil im Leben und Dienst von einem Christ folgende ist: Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Es ist der Geist, der lebendig macht. Und wenn es der Geist ist, dann muss er präsent sein, um es lebendig zu machen. An anderer Stelle lesen wir, Buchstaben und Wort sind tot, aber der Geist macht es lebendig. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Doch wenn er geredet hat, das Wort aus dem Herz vom Vater, dann sind seine Worte Geist geworden. Dann ist es Leben geworden. Und das haben wir sicher alle schon erlebt. Ich bin überzeugt. Wenn du heimgehst, musst du dir mal ein paar Gedanken machen. So Situationen, irgendwie speziell oder beunruhigende Situation oder irgendetwas, was tut in dir innen und so, denkst, wow, Blockade, Knüppel, irgendwas läuft. Und dann kommt jemand und redet rein in die Situation, sagt etwas und es fängt sich aufs Mal an, Lösung gestalt und dir wird es wieder, sagst, wow, jetzt kommt es gut. Jawohl, ganz genau. Hey, yeah. Dann hat die Person zum richtigen Zielpunkt, zielgerichtet, das gesagt, was der Vater sagt, die Worte sind Geist geworden. Und es hat sich gelöst. Es ist neu geworden. Worte sind Werkzeuge in dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Und das ausgesprochene Wort von Gott ist auch wesentlich das, was es braucht, damit Glauben entsteht in uns. Oder? Römer 10, 17. Der Glaube wird aufgebaut durch Predigt oder das ausgesprochene Wort. Und woher kommt das? Das steht dort nämlich auch. Von Gott. Es ist sein Wort. Aussprochen durch uns. Und dann ist es Geist. Und dann kommt das Leben. Übernatürlich. Oder? Das ist das, was hier passiert. Amen. Seid ihr dabei? Kommt ihr mit? Seine Gegenwart freisetzen. Durch das Wort. Das hat ganz viele Facetten, prophetisch, Eindruck, ein Bibelfers, wo du merkst, sag, der schreibe dem ein SMS oder bringe das. Oder du kommst rein, hast eine Empfindung, sagst jemandem, bah, dann ist es aus seinem Herz aus, ein Wort, das kommt. Und dann passiert Leben. Und das sagst du zu
gläubigen Menschen und zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Einfach so. Und du wirst sehen, es passiert Leben. Es passiert Leben. Erlebe ich immer wieder. Eindrücklicherweise im Live-Seminar. Dort ist es relativ einfach. Dann sind sie ja da. Und dann kommst du und redest. Einmal was vorbereitet ist, bin aber auch prophetisch. Und dann kannst du zuschauen, wie es passiert. Puh, wenn Tränen in die Augen schiessen oder Leute. Im Gesichtsausdruck machst du es sehen. Jetzt passiert etwas. Das ist Wort, das durch den Geist Leben bringt. Und es gibt eine Veränderung. Wenn wir also das sagen, was der Vater sagt, dann setzt das die schöpferische Natur in Bewegung, wo sein Wort hat. Durch sein Wort ist die Welt entstanden. Wenn seine Worte ausgesprochen werden, dann passiert etwas. Und die Gegenwart vom Heiligen Geist wird in dieser Situation freigesetzt und bringt seinen Einfluss in die Situation. Und das gibt Veränderung. Eine weitere Möglichkeit ist ein Glaubensakt. Was meine ich mit dem? Ein Akt vom Glauben, eine Handlung vom Glauben oder eine Tat im Glauben, das ist etwas, was wir äußerlich sichtbar machen und was eigentlich das zum Ausdruck bringt, was wir im Innersten glauben und wissen, dass es wahr ist oder dass es so sein soll, dass es passiert. Jesus fordert zum Beispiel den Gelähmten auf, seine Matte zu nehmen und heimzugehen. Er liegt noch dort, oder? Sie haben ihn runtergelassen. Und er sagt, du weißt was, stand jetzt auf, nimm die Matte und gang. Jesus hat den aufgefordert, er soll einen Akt vom Glauben machen. Und was macht er? Ja, so. Jesus hat es gesagt. Und in dem Moment, wo er anfängt, wird, ist die Gegenwart freigesetzt, die Präsenz ist da und es passiert, die Heilung, und er nimmt seine Matte und geht. Und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Der Petrus und Johannes sind unterwegs am Tor, Silber und Gold haben wir nicht. Stand auf und gang. Der ist dort am Boden gehöckelt, schau dich gross an. Ja, so. Er musste aufstehen. Ein Akt vom Glauben. Oder der Petrus selber. Jesus läuft übers Wasser und sagt, Herr, wenn es du bist, dann sage ich, soll kommen. Dann sagt Jesus, ja komm. Und jetzt kommt der Glaubensakt, oder? Er hat nicht gewusst, ob das geht. Aber der geht über den Bootsrand raus. Und dann, wow, es geht. Genau. Und das Wichtige ist dabei, es ist nicht einfach ein Prinzip, das wir jetzt anwenden können. Und es ist nicht das Prinzip, das funktionieren soll, sondern es ist vielmehr, dass aus dieser Beziehung, aus dieser Gegenwart, aus der du lebst, drinnen bist, dort ist der Glaube entstanden. Und dann weißt du das. Und dann vollziehst du die Handlung. Und sagst, hey, ich möchte gehen. Oder das mache ich. Das ist ganz wichtig. Denn wenn wir im Glauben den Glaubensakt machen und anfangen zu handeln, dann setzt es seine Gegenwart frei und es passiert. Oft ist das so, auch bei Krankenheiligen, dass wir gebetet haben und nachher wissen wir, wie es ist etwas passiert. Und dann, wenn du die Sicherheit, die Gewissheit hast, sagst du, wenn du es auch glaubst, oder wenn du, dann stand auf und probier mal, ob der Fuß dreht. Und wenn Person ehrlich ist, das habe ich oft schon erlebt, hat sie gesagt, in dem Moment, wo ich aufgestanden bin im Glauben, hat es immer noch wehgetan. Bin ich aufgestanden und draufgestanden und in dem Moment draufgestanden bin, habe ich gemerkt, jetzt sind die Schmerzen weg und es geht. Aber das ist nicht das Prinzip. Dass ich sage, ja, mach gar nichts. Weißt du, das haben wir gesagt, der Glaube sagt, jetzt machen wir einfach, oder? Jetzt stellst du deinen Herzschrittmacher ab und dann kommt es von der Tür. Es ist nicht das Prinzip, wo der Knopf ist, wo man draufdrücken kann, sondern aus dieser Beziehung mit ihm. Aber es ist ein mit ihm unterwegs sein. Glaubenssache. Geheimnis in der Schrift, wo seine Gegenwart wie freisetzt. Es soll ein Miteinander gehen, wie Petrus aus dem Boot. Er weiß es nicht. Währenddem du laufst, passiert Wunder vorzu. Dann ist es da. Da setzen wir seine Gegenwart frei. Veränderung, Heilung, Erneuerung, Trost passiert. Und dann etwas, man denkt vielleicht, es sei ähnlich, aber es ist ganz anders. Eine prophetische Handlung. He? Eine prophetische Handlung ist ganz eine ganz spezielle Facette, in dem Sinn,
in diesem Spektrum vom christlichen Leben. Hier wird eigentlich von uns eine Handlung gefordert, die eigentlich keinen direkten Zusammenhang hat oder eine direkte Verbindung hat mit dem gewünschten Resultat, mit dem, was passieren soll. Sondern es ist eben eine prophetische Handlung. Also im Gegensatz zu, wenn du irgendwo Schmerzen hast, ein Knöchel ist verstaucht oder gebrochen und so weiter, und dann du, das ist ein Glaubensakt. Eine prophetische Handlung ist etwas anderes. Ein Beispiel, der Elisa, Prophetenjünger, sie wollen den Raum vergrössern, dann sind sie an Jordan runtergegangen und haben dort Bäume gefällt und so. Und der Elisa ist dabei und dann kommt auf einmal so ein Prophetenjünger und sagt, oh Elisa, ich habe eine Axt ausgelegt und jetzt beim Hacken ist mir das Eisen dort in den Fluss reingefallen. Und der Elisa sagt, komm, zeig mir die Stelle. Er zeigt ihm die Stelle dort, der nimmt den Stock, schießt er dort her und was passiert? Das Axteisen kommt rauf. Also du kannst den ganzen Tag Stöcke ins Wasser werfen, das passiert nichts, oder? Eine prophetische Handlung, und das bringt das Eisen zum Schwimmen, das hat keinen Zusammenhang mit dem. Eine prophetische Zeichenhandlung, die passiert. Und die Stärke von dieser prophetischen Handlung ist, dass wir eigentlich einen Gehorsamsschritt machen. Zum Teil ist es auch recht komplett weit auseinander. Du denkst, Gott sagt mir in dem Sinn, mach jetzt das. Und du findest überhaupt nicht eine Nähe, nichts, oder? Da bei Elisa kannst du sagen, ja, also ungefähr an die Stelle, wo das Eisen ist, oder so eine indirekte Verbindung hat. Nein, zum Teil ist das völlig etwas anderes. Gott möchte, damit du im prophetischen Sinn etwas tust. Elisa hat ja gesagt, jetzt wird dein Eisen kommen. Ich werfe den Stock. Und ihr wisst, wo ihr belesen seid, wenn ihr schaut, der Mose und so hat ein paar Mal so Sachen gemacht, oder? Er hat so reden mit dem Fels, er hat einen Trag geschlagen. Das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Er hat nicht das gemacht, was Gott gesagt hat, aber es ist so, das Wasser ist gekommen. Das Meer sich teilt und so weiter. Prophetische Handlung. Und lass in deinem Wandel, im Geist unterwegs sein, ob Gott eine prophetische Zeichenhandlung von dir will und du seine Gegenwart durch das auslösest und freisetzt. Es gibt ganz viel. Der Neumann. 7-mal untertauchen im Wasser. Der hat ja ausgerufen in einem Wald von Affen, oder? Der blinde Mann am Teich von Siloa. Jesus sagt, du weißt was, geh dir im Teich waschen und dann kommst du wieder und dann bist du sehend. Ja, was hat waschen mit... Ich sehe nichts, weißt du, ich bin nicht dreckig, ich sehe nichts. Eine prophetische Handlung und Gehorsam. Und ich sehe, wie die Gegenwart freigesetzt wird. Du fragst dich, warum muss das so sein? Sein Wort sagt es. Lasst uns das lehren und vertraut werden mit diesen Sachen, wenn wir unterwegs sind, als seine Nachfolger. Ich habe das persönlich einige Mal schon erlebt. Wirklich auch. Und du denkst völlig, hey, das ist ja schräg. Aber dann machst du es und es passiert. Einmal ganz ähnlich in einem Teenie-Camp. Das Modi hat plötzlich einen Migräneanfall bekommen, hat gebetet vor Schmerz. Und wir haben gebetet, dort sicher schon eine halbe Stunde. Und dann hat sie gesagt, oh, jetzt Leute hier an, sie müssen mich holen. Und in diesem Gebet kommt so ein Eindruck. Genau die Geschichte vom Neumann. Und ich sage, du, ich gehe einfach, das kommt mir in den Sinn. Denn dann hat sie so einen Tümpel und Teich. Du musst dort reingehen und tauchst eben mal unter. Dann ist gut. Und sie schaut mir an und sagt, Sammy, nein, ehrlich. Kleider abziehen, Pathos anlegen. Ja, du kannst heimgehen oder der. Also, puh. Sie hat noch ein bisschen gehadert mit sich und hat sie das Machleid ab, Badhose und rein. Und die anderen Teams sind rundum gestanden. Eins, zwei, gell? Und sie, hör nicht auf, drei, oder? Und dann wieder, ist gut. Nein, es tut weh wie eine Sau. Entschuldigung. Vier, aber. Und beim siebten Abend kommt sie auf und dann sagt sie, wah! Und er sagt, es war wie, ich komme hoch und oh, der Schmerz bleibt im Wasser drin. Prophetische Zeichenhandlung. Es sagt, sie tun mich gehorsam. So, wir müssen ein bisschen vorwärts machen, wir sind da Zeit hinter. Berührung. Auch noch so eins. Das ist uns sehr vertraut. Berührung. Das kommt ganz viel in der Bibel vor. Hand auflegen ist auch eine von den grundlegenden Lehren. Hebräerbrief, der das schreibt, gehört zu der Grundlehre in der Kirche, in der Gemeinde. Wo er sagt, ja, ich will euch nicht wieder da die Anfangslehre, Hand auflegen, Toten und Verweckung und so weiter taufen, sondern ich möchte euch noch die anderen Geschichten erzählen, das, wo wir jetzt dran sind, gell? Da. Hand auflegen bringt seine
Gegenwart, in die Situation. Hände auflegen ist im Alten Testament praktiziert worden, im Neuen Testament. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, der Mose, der die Hände auflegt auf die Ältesten und dann fällt auch der Geist und die Weisheit und alles, damit sie mitgeholfen haben, das Volk zu führen und zu leiten. Der Apostel Paulus legt seine Hände auf den Timotheus, damit die apostolische Salbung von ihm auf ihn übergeht. Wir legen Hände auf Kinder, wenn wir sie segnen. Und das ist nicht einfach ein frommes Ritual. Ich glaube mit allem, was ich bin und habe, wenn wir diesen Baby, diesen Kindern die Hände auflegen, dass dann die volle Herrlichkeit und Gegenwart von Gott reinkommt und alles, was möglich ist vom Segen vom Himmel, mit diesen jungen Leben mitgeht. Darum legen wir Hände auf. Und dann glaube ich fest, und wenn ihr sie ausstreckt und ich der habe, sie aufzulegen, dass dann wirklich seine Gegenwart da ist und etwas Veränderung passiert. Es geht darum, dass Handauflegen ein Werkzeug ist, wo wir die Gegenwart vom Heiligen Geist freisetzen, in Leben von anderen hinein, sie berühren. Da sage ich, ja, nicht alle anlängen und so, ja, okay. Aber ich tue zum Teil bewusst fragen, darf ich dir die Hand auflegen in dem Sinn? Und wenn sie sagen, nein, dann bete ich wie so. Aber ich habe eine innerliche Empfindung in dem Sinn, wenn ich darf auflegen, das setzt Gegenwart frei, mehr. Logisch, anders funktioniert dann auch. Aber in dem Moment, wo du wie, lass uns das machen, die Bibel hat uns das gesagt, Jesus hat das auch viel so gemacht. Und es gibt noch, da machen wir ganz kurz, auch unbeabsichtigte. Ja, da gibt es noch unbeabsichtigt. Oh. Entschuldigung für die grusige Schrift. Ja. Unbeabsichtigte. Freisetzung von seiner Gegenwart. Ganz wichtig. Dieser Teil, und der gefällt mir eigentlich fast am besten, lasst uns wirklich den noch viel mehr suchen. Ja, wie kannst du das suchen, wenn es unbeabsichtigt ist? Ich zeige wie. Die Bibel zeigt einige, und ich glaube, es gibt unzählige Möglichkeiten, wie unbeabsichtigt durch dich und durch mich seine Gegenwart freigesetzt wird. Etwas lesen wir, Schatten und Kleidung. Die Geschichte vom Schatten von Petrus ist ja gigantisch, ist cool. Und das hat nichts zu tun mit dem Schatten von Petrus, sondern es zeigt auf, dass die Salbung und die Gegenwart vom Heiligen Geist, die auf dem Apostel Petrus geruht hat und mit ihm war, in dem Sinne einen sättigen Überfluss hatte, dass selbst sein Schatten noch durchdrängt war von dem. Schweißtücher, Kleider von Paulus, der gepreacht hat. Der Überfluss an Präsenz war so stark, dass Paulus ist schon lange weg gewesen, oder sie haben seine Schweißtücher, sein Zeug genommen und auf die Leute aufgelegt. Baltig, gigantisch. Habe ich auch schon erlebt, dass man Schnutterlümpen oder Zeug und Geschichten einfach das Kleidungsstück von jemandem mitgenommen haben, auf Kranke gelegt und etwas passiert. Der Trick liegt nicht in den Kleidern oder im Schatten, sondern Gegenwart und Salbung von dem, der uns überschattet, ist näher in den Gegenständen Kleider oder auf deinem Schatten. Verstehst du? Aber je mehr wir ihm Raum geben und er auf uns kann ruhen, und darum habe ich gesagt, lasst uns daran sein, dass die Präsenz von ihm so dauerhaft mit uns ist im Alltag, und dann passieren viele so Sachen. Die Leute haben festgestellt, dass es einen Überfluss gibt an Herrlichkeit, an Präsenz. Und sie in Schatten von Petrus gestanden, haben dort die Lame hineingelegt, haben die Tücher geholt von denen, die verkündet haben und so weiter. Du und ich, wir sollen ein Ruheplatz sein von seinem Geist und ihn tragen, wo immer wir sind, aus dieser Beziehung heraus, wo wir leben. Und Freunde, ich glaube, es werden Sachen passieren. Wow, noch viel gewaltiger. Und das hat zu tun damit, dass wir in dieser Beziehung leben. Bewusst die Präsenz suchen und dann passiert ganz viel Unbewusstes, wo wir seine Gegenwart freisetzen. Wenn für mich das normal und klar ist, dass er da ist und ich dann ins Mikro laufe, dann soll unbewusst passieren, dass die Kassiererin einfach geheilt wird. Bang! Einfach, weil ich jetzt halt entschieden habe, dass ich durch die Kasse durchgehe und dort zahle. Amen. Genau das muss passieren. Dass Leute kommen und sagen, darf ich dir auch mal die Hand geben? Du schaust dann und sagst, was läuft? Der hat festgestellt, dass irgendetwas ist. Dann kommt die Berührung nicht von dir, sondern von der anderen Person her. Anbetung, den möchte ich schließen. Anbetung, auch eins von der Unbeabsichtigten, auslösen von seiner Gegenwart. Die Bibel sagt uns, Gott thront und wohnt im Lobpreis von seinem Volk, von seinen Kindern. Psalm 22, 4, Elbefelder, der das ganz gut beschreibt. Und es hat zum Beispiel die Anbetung der Jesusjünger in Jerusalem so eine Präsenz und Gegenwart freigesetzt, dass nach Pfingsten der Heilige Geist ist gefallen und 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Das haben sie nicht wollen. Der Petrus aufs Mal, der rettet und predigt, der hat sich nicht vorbereitet. Das ist einfach aus dieser Gegenwart raus. Kommt das und läuft. Und wir hören immer wieder von Leuten, die hier unter der Woche in das Haus kommen und das zum Ausdruck bringen und sagen, hier ist etwas Wunderbares. Das ist wie, nachdem wir zusammen waren, Gottesdienst oder sonst was, es bleibt wie ein Überrest, bleibt eine Gegenwart, die da ist. Und das soll sein. Ich kenne das von unserem Zuhause, als Kind schon erlebt, dass Schulkollegen sich kommen, darüber rein, so Augen machen, dann wieder raus bei die Türen, wieder reinkommen. Dann sagt, was hast du? Sagt, hier innen ist ganz eine andere Atmosphäre als draußen. Amen. Hey Freunde, mehr von dem. Aber das passiert, wenn wir weiterlaufen, nicht im Kreuz innen hocken bleiben, weitergehen, dran sein. Im Auflagcamp durfte ich den Lobpreis leiten. Und in der Vorbereitung ist mir wie so ein Schuss gewesen, in dem Sinn, das Lied zieh du ein, das musst du reinnehmen. Dann habe ich es rausgeschossen und das Lied eingebaut am ersten Abend. Im Lobpreis ist noch gar nicht viel gemacht worden. Ich glaube, er, der die Leitung hat, sogar vergessen zu beten. Und wir fangen an mit Lobpreis. Irgendetwas dritte Lied ist das gewesen, zieh du ein. Und dann macht es einfach. Dann war es eine Dichte in diesem Zelt. Gigantisch. Hey, von der kleinsten bis zu der grössten sind die Leute dort gestanden. Tränen sind geflossen. Freude stand. Einfach so. Puh. Nicht, weil ich so gut Gitarre spielen kann oder die Band so wunderbar war, sondern einfach gehorsam von ihm und seine Gegenwart kommt und dann passiert Zeug. Christoph, wir haben Geniales erlebt. Der Auflage einfach, wow. Und dann ist es freigesetzt an den Lagerfeuer, an auch immer. Du musst gar nichts Spezielles machen. Er ist einfach da. Er ist einfach da gewesen. Weißt, du hockst am Feuer und willst ein bisschen bräteln und so. Der Christoph sagt, komm, jetzt sind wir noch 2 Minuten ruhig und so. Hören, was Gott sagt. Dann sind wir ruhig gewesen. Dann sagt er, du, was hat er gehört? Dann haben die Kinder wahr erzählt. Hey, ich bin rausgefallen. Was, das hat Gott jetzt gerade zu euch gesagt? Unwahrscheinlich. Wenn er da ist, wow, dann geht etwas. Und ich freue mich so, was noch kommt. Die grösseren Sachen kommen noch. Wenn wir lernen, nicht im Kreuz hocken bleiben, sondern laufen, seine Gegenwart freisetzen, kommen wir schnell auf. Ich möchte beten.